Ich möchte mit euch im Prinzip das nächste Buch Esra weitergehen, zum nächsten Buch. Habe bei der Vorbereitung aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht nur das nächste Buch betrachte, sondern eigentlich nochmal einen Bogen schlage und alle Predigten, die wir jetzt seit Anfang des Jahres zu dem Thema, zu dem Buch Esra gehört haben, eigentlich nochmal einbinde und daraus diesen ersten Teil des Buches, der geht ja von den Kapiteln 1 bis 6, diesen ersten Teil des Buches nochmal zusammenfassen und gewissermaßen zusammenbinden in ein Ganzes und seinen gesamten Kontext nochmal dahinstellen. Ich denke, das ist sehr wichtig, das zu tun, weil es für jeden Einzelnen von uns da eine wichtige Lektion gibt. Wir können nämlich ein gewisses Schema erkennen, wenn wir das tun. Und dieses Schema, denke ich, ist für uns Einzelne wichtig und damit, wenn es für uns Einzelne wichtig ist, natürlich auch für die Gemeinde, weil die Gemeinde ist ja nun mal jeder Einzelne hier von uns. Genau, ich werde dabei immer wieder dann auch an den entsprechenden Stellen auch auf die Predigten der vergangenen Wochen natürlich verweisen. Möchte euch aber trotzdem auch ermutigen, euch die Predigten ruhig nochmal anzuhören. Die gibt's ja im Internet, man kann die runterladen, könnt die sich zum Beispiel aufs Handy packen und auf dem Weg zur Arbeit nochmal hören. Ist wirklich sehr, sehr hörenswert, die Predigten. Jeder einzelne für sich kann ich natürlich nicht im Ganzen nochmal wiedergeben, aber zumindest wesentliche Punkte daraus möchte ich immer mal wieder jetzt einbauen. Die Geschichte in dem Buch Esra, wenn man die jetzt ein bisschen weiter fasst, beginnt ja in 2. Chronik 36. Und wir lesen da eben, dass das Volk Israel sich mal wieder, nach langer Wiederholung sozusagen, sich mal wieder von Gott abgewandt hat. Und gerade wenn wir die Bücher auch davor lesen, Bücher der Chronik und der Könige und auch das Buch der Richter, das ist ja ein immer wiederkehrender Zyklus. Das Volk wendet sich ab, Gott sagt, kehrt zu mir zurück, das Volk hört nicht. Irgendein Unglück passiert, sie werden erobert, sie werden besiegt. Das Volk wendet sich wieder Gott zu und dann beginnt alles wieder von vorne. Dann geht es um eine Generation gut, nächste Generation fällt ab, nächste Generation geht wieder gut und so weiter, immer wieder, immer wieder. Und wenn Gott mal ein bisschen mehr so wäre wie ich, dann hätte er da spätestens wirklich die Nase voll gehabt. Dann wäre die Geschichte da vorbei. Die Israeliten hören wieder nicht, sie werden diesmal besiegt, vollständig verschleppt, Tempel wird geschleift. Und die Geschichte wäre vorbei. Da wäre die Bibel dann zu Ende. Aber Gott ist eben treu. Gott ist zum Glück nicht so. Und er bleibt bei den Israeliten. Ich finde es hier bezeichnend, dass womit das Ganze anfängt, an dieser Stelle, wenn wir in 2. Chronik 36 gucken, fängt alles mit dem Ruf an. Gott ruft sein Volk. Er sagt zu seinem Volk, steht, er hat Mitleid mit seinem Volk und er möchte, dass sie zu ihm zurückkehren. Er ruft das Volk, aber sie hören den Ruf nicht. Das ist sogar noch schlimmer, sie hören nicht nur den Ruf nicht, sondern es steht sogar, sie verspotteten die Boten, verachteten seine Worte und verlachten die Propheten. Nicht nur, dass sie darauf nicht reagieren, sondern sie machen sich noch darüber lustig. Und da steht sogar, dass sogar die Hohepriester mit dabei waren. Sogar die Hohepriester haben sich dem Götzendienst hingegeben. Da war das Volk so weit davon entfernt, auf Gott zu hören, dass dann tatsächlich dann Schluss war. Da wurde das Volk verschleppt. Sie wollten den Ruf nicht hören. Aber wie gesagt, die Geschichte, wissen wir, hört da natürlich nicht auf. Der Ruf wird zwar nicht gehört, aber Gott bleibt seinem Volk trotzdem treu. Und der Ruf, das lesen wir dann in Esra, in dem ersten Kapitel im Buch Esra, der Ruf geht nochmal an das Volk. Diesmal ein bisschen anderer Form. Diesmal nicht mehr kehrt um zurück zu mir, denn das hatten sie getan. Die Israeliten haben aus dem Exil gelernt und wir können eben lesen, dass sie dann im Exil praktisch wieder oder durch die Erfahrung des Exils zu Gott wieder umgekehrt sind. Aber Gott ruft diesmal nochmal sein Volk wieder. Er ruft und diesmal ist der Ruf, kehrt zurück und baut meinen Tempel wieder auf. Und wir wissen, nicht alle Israeliten, aber tatsächlich ein großer Teil der Israeliten hört auf diesen Ruf diesmal. Also was heißt ein großer Teil? Es sind 50.000 Mann, glaube ich, gewesen, also schon ein beträchtlicher Teil, nicht alle. Aber es kehren welche aus dem Volk zurück und fangen an, den Tempel zu bauen. Sie hören diesen Ruf und sie vertrauen diesem Ruf. Sie vertrauen darauf, dass dieser Ruf von Gott ist. Warum es so schwierig für sie auch gewesen sein muss, auf diesen Ruf zu hören, ist ja, weil diesmal nicht mal der Prophet jetzt im weitesten Sinne, der Bote Gottes ist ja in diesem Fall der König Kyros. Das ist ja kein Israelit, das ist keiner aus dem Volk. Es muss für die Israeliten insofern schwierig gewesen sein, das wirklich für das zu nehmen, was es ist. Aber es war der Ruf von Gott, der an sie ging, den Tempel zu bauen. Und sie haben eben, das war in Nigels Predigt, weil es eben ein wesentlicher Punkt, den er auch herausgearbeitet hat, ist, dass sie das Vertrauen auch haben mussten, dass das wirklich der Ruf ist. Dass sie dorthin zurückkehren, wo es ihnen eigentlich schlecht ging damals. Sie wurden ja vertrieben aus ihrem eigentlichen Land. Und sie hatten im Exil sich auch schon wieder ein gutes Leben aufgebaut. Wir wussten, dass es ihnen dort gut ging. Also wirtschaftlich hatten die da keine Probleme. Die hatten Häuser, haben ihre Felder bestellt, waren bestimmt auch irgendwie, haben sich natürlich trotzdem zurückgesehnt in ihre Heimat und zurückgesehnt, auch diesen Tempel wiederzubauen. Aber es war trotzdem eine Überwindung für sie, diesem Ruf zu folgen. Aber sie haben es getan. Wir wissen, sie kehren dann zurück und was passiert? Sie bauen den Altar erstmal wieder auf, legen den Grundstein für den Tempel und eben diesem Ruf zu folgen, werden sie aktiv und wollen diesen Tempel wieder aufbauen. Und wir wissen, was dann passiert, ist im zweiten Schritt der Widerstand. Sofort kommt Widerstand. Das war der wesentliche Teil in Kais Predigt, eben dieser Widerstand, der ihnen aufgebaut wird, weil sie dem Ruf folgen wollen. Das ist insofern interessant, weil man das immer wieder in der Bibel natürlich, auch im täglichen Leben, man kann das immer wieder beobachten, wenn irgendein Ruf von Gott kommt, dann kommt fast immer auch schnell auch Widerstand. Man kann selten Dinge einfach so dann machen. Es passiert, es gibt es, aber es gibt es auch oft genug eben, dass Widerstand kommt. Und hier sehen wir das eben auch, dass hier der Feind eben versucht, den Tempelbau zu verhindern durch Halbwahrheiten und Lügen, das hatte Kai eben ausgearbeitet, durch Halbwahrheiten und Lügen, durch Entmutigung, durch Übertreibung. Versucht die Israeliten daran zu hindern. Erst indem die Feinde versuchen, sich in den Tempelbau irgendwie mit einzuschleusen über Halbwahrheiten und Lügen, dann versuchen die Israeliten zu entmutigen und sie davon abzubringen, von ihrem Plan den Tempel weiter zu bauen. Und dann, indem sie eben auf tatsächlich sich an den König wenden und der den Tempelbau unterbindet. Und wir wissen dann auch durch Waffengewalt tatsächlich wird der Tempelbau dann verhindert. Die Israeliten werden aufgehalten, diesen Tempel zu bauen. Und da könnte man sich jetzt schon fragen, die Israeliten, haben die denn nicht eigentlich aus den alten Lektionen gelernt? Weil dieses, sie werden von Gott gerufen und dann kommt Widerstand. Aber haben sie nicht gelernt, da durch den Widerstand hindurch trotzdem weiterzubauen? Weil es ja immer wieder kam, dieses selbe Schema und dann später ihnen Gott wieder sagen musste, was ja dann, wissen wir, später auch kam, sagen musste, baut weiter. Ich habe euch nicht gesagt, dass ihr aufhören sollt. Ihr habt Widerstand gehabt, aber ihr habt aufgehört. Warum habt ihr aufgehört? Aber ich denke, wenn wir uns die Situation klar machen, dann ist das sehr verständlich. Und da dürfen wir auch nicht im Nachhinein so analytisch zu überheblich werden oder zu schnell überheblich werden, weil es immer so ein bisschen die Gefahr ist. Dann, wenn wir diese Geschichte entmenschlichen, wenn wir die Israeliten in Gedanken entmenschlichen, dann ist schnell die Gefahr, dass wir nicht sehen, was da eigentlich passiert ist. Um das mal in unsere Zeit zu holen, wenn jetzt jemand bei uns aufstehen würde, heute Morgen ein prophetisches Wort hat, heute machen wir den Gottesdienst am Kurt-Schumacher-Platz. Wir stehen alle auf und wir sollen dort bis 18 Uhr den Gottesdienst dort machen. Wir sagen, gut, wir sind gehorsam, wir gehen dahin, wir hören den Ruf. Den ersten Schritt machen wir richtig, wir hören den Ruf, wir gehen hin. Und dann nach 2 Stunden kommt die Polizei und sagt, es ist eine unangekündigte Veranstaltung, sie müssen den Platz räumen. Sagen wir dann, aber Gott hat gesagt. Und das ist ja genau die Situation, da steht er, ihnen wurde gewehrt mit Gewalt. Also es wurde ihnen tatsächlich gewaltsam entgegengesetzt. Es ist total verständlich, dass sie so reagiert haben und dass sie nicht weitergebaut haben. Ich möchte das auch noch um nicht bei so ganz abstrakten Beispielen zu bleiben, möchte ich das auch noch eine Spur persönlicher auch machen. Weil wir gar nicht nur mit staatlicher Gewalt uns das vorstellen müssen, den Widerstand. Ist eben, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil ja Kais Predigt gewesen. Ich denke, ein Beispiel, was jeder von uns kennt und was jeder von uns auch deswegen gut nachvollziehen kann, ist, wenn du ein prophetisches Wort bekommst und du hast dieses prophetische Wort und du weißt, du sollst es weitergeben an einen Bruder, eine Schwester, wie auch immer. Das ist der Ruf. Gott ruft dich, dieses Wort weiterzugeben. Du hast dieses Wort in dem Moment nicht einfach so bekommen, das ist kein Selbstzweck, dieses Wort zu bekommen, sondern um es weiterzugeben. Und sofort, und das denke ich, werden alle kennen, und sofort kommt aber Widerstand. Widerstand im Sinne von, hat Gott das wirklich gesagt? Würde Gott wirklich zu mir reden? Ja, wer bin ich schon, dass Gott zu mir reden würde? Und kann Gott nicht jemand anderen nehmen? Es gibt auch bessere Christen als mich, bessere Propheten als mich. Und dem müssen wir begegnen, dem müssen wir entgegengehen. Das ist das Schöne ist an diesen drei Sachen, dass sie in der Bibel genauso auch vorkommen. Also gerade das erste kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass der erste Auftritt unseres Feindes ist genau mit diesen Worten. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nicht von dem Apfel essen dürft? Ja, dieses Anzweifeln vom Wort Gottes. Wenn du diesen Gedanken hast, dann sollte man sofort hellhörig werden und sofort drüber nachdenken, Moment mal, das kenne ich doch irgendwoher. Diesen Satz kenne ich doch irgendwoher. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder Einfall, den wir jetzt haben, jetzt immer von Gott ist. Ja, das möchte ich damit jetzt auch nicht sagen, das ist immer ein bisschen die Gefahr. Aber da gibt's ja einfache Möglichkeiten, dem zu begegnen. Du kannst sagen, ich gehe zu einem Ältesten und ich lasse das prüfen und wenn das von Gott ist, dann gebe ich es weiter. Da kann man ja was machen. Aber deswegen dort stehen zu bleiben, das sehe ich eben eine große Gefahr. Weil wir dann dem Widerstand nachgeben und nicht durch den Widerstand hindurch. Genauso sollte Gott wirklich zu mir reden, du bist das Salz der Erde. Wenn Gott nicht zu dir reden soll, zu wem denn sonst? Du bist ein Kind Gottes. Du bist auch das Licht der Welt. Natürlich redet Gott auch zu dir, natürlich. Na klar, es gibt es gibt vielleicht qualitativeres Salz, aber Salz ist immer Salz. Salz ist immer nötig, damit Leben entstehen kann. Wenn du das Salz der Erde bist, dann bist du genauso Salz wie dein Bruder oder deine Schwester, wie dein Nachbar jetzt links von dir und rechts von dir. Gott kann und möchte auch mit dir reden oder zu dir reden. Und ob es bessere gibt, gibt praktisch immer jemand, der besser ist in irgendwas oder in allem, was man tut. Ist also ein schlechter Grundsatz, danach zu gehen. Und auch da haben wir wieder ein schönes Beispiel aus der Bibel, wenn wir uns Mose anschauen. Genau das, was Mose gesagt hat. Gott hat gesagt, du sollst gehen und mein Volk aus der Versklavung führen. Und er sagt, ach, schau mich an, ich bin alt, ich bin gebrechlich, ich habe keine tolle Stimme, ich kann nicht so gut reden. Aber es war Gott völlig egal. Er hat Mose da, wo es stimmte, anscheinend konnte er wirklich nicht mehr so gut reden, hat ihm eine Hilfe zur Seite gestellt. Und jetzt stellt euch vor, Mose wäre da stehen geblieben. Er hätte sich das ausreden lassen, auf Gott zu hören. Wenn er nicht gehorsam gewesen wäre und diesen Schritt gegangen wäre, durch den Widerstand durch, und gesagt hätte, ich möchte dir gehorchen, dann wäre Israel vielleicht heute, na gut, heute gibt es Ägypten auch in der Form nicht mehr, aber dann wäre Israel damals nicht aus der Versklavung geführt worden, oder zumindest nicht von Mose aus der Versklavung geführt worden. Es hätte sich bestimmt jemand anders gefunden. Aber Mose war eben gehorsam. Er war bereit, dem, dem nachzugehen. Und das ist eben dieses, das wirklich, was ich denke, was zentral ist und was Paul in der letzten Predigt auch so viel Wert drauf gelegt hat, ist, dass wir, wenn wir den Ruf hören und dem Ruf folgen, dann wird es in den allermeisten Fällen wird es Widerstand geben. Aber wir müssen durch diesen Widerstand durch trotzdem gehorsam bleiben. Wir müssen trotzdem an dem dranbleiben, was Gott gesagt hat. Und das Wort Gehorsam ist hier, finde ich, es ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Ganz glücklich bin ich damit nicht, muss ich zugeben. Ich möchte es mal ein bisschen umschreiben, damit ihr wisst, was ich damit meine. Wenn jemandem da ein besseres Wort einfällt, dann kann er das gerne auch sagen. Ich meine damit nicht nur Gehorsam im Sinne von, ich folge einem Befehl, sondern ich meine damit auch eben zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen. Zu sehen, dass eine Aufgabe für mich und die gewissenhaft auch ausfüllen zu wollen. Und ich meine damit auch, das aus Liebe zu tun, Gehorsam nicht aus Pflichtbewusstsein. Weil so muss Gehorsam, muss bei uns auch nicht existieren und muss auch nicht so funktionieren. Wir wünschen uns doch, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass es immer trotzdem auch Widerstände geben wird. Und dass wir immer trotzdem auch mit diesen Widerständen, durch diese Widerstände halt arbeiten müssen. Das ist genau das, was dann in Esra 5 nämlich passiert. Die Israeliten und Esra 4 auch. Die Israeliten hören immer wieder neu. Beim ersten Mal haben sie den Ruf nicht gehört. Sie haben nicht gehört, dass sie sich zu Gott umwenden sollten. Und wir kennen die Folgen. Beim zweiten Mal haben sie den Ruf gehört. Sie haben darauf vertraut, dass es Gottes Ruf ist. Und sind zurückgegangen, um den Tempel zu bauen. Aber als der Widerstand kam, haben sie dort aufgehört und waren nicht durch den Widerstand durch Gehorsam. Beim dritten Mal, der Ruf geht wieder an sie. Diesmal ein bisschen anders. Diesmal ist der Ruf, baut meinen Tempel weiter. Es kommen Propheten und, um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren, Gott sagt den Israeliten, warum wohnt ihr in Palästen und ich wohne in der Lehmhütte? Ja, warum es geht euch gut? Auch hier wieder, den Israeliten ging es auch hier wieder wirtschaftlich gut. Sie hatten zu essen, sie hatten schöne Häuser und trotzdem sagt Gott, euer Seelenleid praktisch hängt da dran. Baut meinen Tempel weiter. Also wir sind hier wieder bei dem ersten Schritt angekommen, dass der Ruf Gottes wieder an das Volk geht. Und diesmal hören die Israeliten auch tatsächlich wieder auf den Ruf. Sie reagieren wieder darauf und fangen an, den Tempel wieder weiterzubauen. Und was hier wichtig ja zu verstehen ist, an der Situation von vorher hatte sich ja erstmal gar nichts geändert. Der neue König hatte den alten Befehl ja gar nicht widerrufen. Die Israeliten mussten auch hier Vertrauen darauf haben, dass es eben Gottes Ruf ist, der an sie ergeht und dass er sie tatsächlich beschützen wird. Die Situation ist immer noch dieselbe. Der letzte Befehl, der an sie gegangen war, war eben, ihr dürft diesen Tempel nicht weiterbauen. Und unter den Israeliten müssen auch noch Menschen gewesen sein, die auch noch wussten, wie es beim letzten Mal war. Eben, dass sie gewaltsam daran gehindert wurden. Und sie fangen trotzdem an, den Tempel zu bauen. Dann kommt eben, das hatten wir in der letzten Predigt gehört, da kommt der Verwalter der Region kommt vorbei und sieht, dass sie den Tempel bauen und fragt sie, warum baut ihr hier weiter? Warum baut ihr diesen Tempel? Und die Israeliten antworten, wir bauen den Tempel nicht für den König, wir bauen ihn für Gott, für unseren Gott. Weil er uns gesagt hat, dass wir den Tempel bauen sollen. Eben genau das, wo ich mich frage, ob wir das auf dem Kurt-Schumacher-Platz auch so sagen würden. Also ich wahrscheinlich nicht. Aber gibt's sicher mutigere, die das so auch formulieren würden vor dem Hauptinspektor. Die Israeliten sagen das, und ganz interessant eigentlich auch an der Stelle zu sehen, sie sind da auch listig, weil sie verschweigen, dass sie einen anderen Befehl bekommen haben von König Artasasta, das meine ich, dass sie den Befehl bekommen hatten, nicht weiterzubauen. Sie geben diese Geschichte so wieder, ja, wir waren damals hier noch in unserem Land und waren Gott nicht gehorsam und wurden verschleppt, und dann kam König Kyros und hat uns erlaubt, hier weiterzubauen, also sind wir zurückgekommen, um weiterzubauen. Und der Rest wird nicht erwähnt. Ob der regionale Verwalter das wusste, weiß ich nicht. Aber er schreibt es zumindest in seinem Brief auch nicht, und sagt dann, und schreibt dann eben seinen Brief an den König und sagt, hier, König Darius, schau doch mal, ob das stimmt, was die behaupten überhaupt. Und der König lässt nachforschen. Der König lässt tatsächlich nachforschen, was passiert ist. Aber in diesem Zeitraum, und ich meine, damals, der regionale Verwalter hat dem König ja keine E-Mail geschickt oder ihn angerufen oder so, sondern der muss ja einen Boten losgeschickt haben, der ist dann dahin gewandert zu dem König, dem dann gesagt, hier, schau mal, der König hat das weitergegeben an seinen Verwalter, der Verwalter ist in die andere Stadt, da wo die ganzen Dokumente gelagert haben, der musste dann nachgucken, finden wir ein Dokument, ist damit dann zum König zurück, und dann ging die Botschaft von dem König zurück an den Verwalter. Der hatte vielleicht gerade noch was anderes zu tun, bis der dann wieder bei den Israeliten war. Da vergeht ja ein riesiger Zeitraum. Und in diesem Zeitraum wussten die Israeliten ja gar nicht, woran sie sind. Sie mussten in diesem Zeitraum, haben sie im Glauben den Tempel weitergebaut. Immer noch unter demselben Widerstand. Das heißt, dass Gott die Ältesten da bewahrt hat und verhindert hat, dass sie ihnen gewaltsam gewährt wurde. Aber trotzdem müssen die ja damit gerechnet haben, dass jeden Moment der Verwalter wieder dasteht, mit einem Bataillon Kerle halt voll ausgestattet, und sagt, so, jetzt ist aber wieder Schluss, ja? Der alte Befehl gilt immer noch, da kam nichts Neues, ihr könnt hier nicht einfach weiterbauen, wo es euch passt. Aber die Israeliten haben trotzdem an diesem Ruf festgehalten. Sie müssen in diesem Moment, diese Monate, die es sicher gedauert hat, müssen sie sich gesagt haben, Gott hat durch den Propheten Haggai und durch andere, hat zu uns gesprochen, und wir folgen dem, was er gesagt hat. Wir tun das, was er gesagt hat. Diesen Moment der Spannung praktisch ist eben was wir ganz oft drin stehen müssen auch, dass wir, wenn wir den Ruf gehört haben, durch den Widerstand gegangen sind und gehorsam waren, dann die Frage ist, und was passiert jetzt? Was ist jetzt tatsächlich das, was auf mich zukommt dadurch? Jedenfalls, die Geschichte geht dann weiter, und um diesen Prozess abzuschließen, was ist der vierte Schritt? Die Israeliten hören auf den Ruf, diesmal haben sie darauf gehört, durch den Widerstand durch waren sie trotzdem gehorsam, haben trotzdem darauf vertraut, dass der Ruf von Gott kam. Das kann man jetzt leider nicht so gut sehen. Aber dann wurden sie dafür gesegnet. Der Segen kam, der Segen Gottes kam auf die Israeliten, weil sie diesmal dran geblieben sind. Diesmal, bei dem dritten Ruf, sind sie tatsächlich, sie hören den Ruf, trotz des Widerstands bleiben sie gehorsam, und Gott segnet ihr Handeln dafür. Wenn sie das nicht getan hätten, wäre der Tempel wieder nicht weitergebaut worden. Als der Verwalter kam und gefragt hat, warum baut ihr diesen Tempel jetzt schon wieder? Da hätten sie auch sagen können, tut uns leid, unser Fehler, stimmt, da war ja was, und die Sache liegen lassen. Aber diesmal bleiben sie wirklich dahinter. Diesmal bleiben sie dem treu, was Gott ihnen gesagt hat. Diesmal halten sie an diesem Ruf fest und vertrauen darauf, dass Gott sie beschützt. Und was dann passiert und wie sich dieser Segen hier dann auswirkt, ist, habe ich gerade eben schon angedeutet, eben der Verwalter lässt nachfragen bei König Darius, ist das so, war das tatsächlich so? König Darius lässt nachforschen und es wird entdeckt, tatsächlich, Kyros, der vorvormalige Regent, hat tatsächlich diesen Befehl erlassen, dass die Israeliten zurückkehren dürfen und dass sie bauen dürfen. Und wir lesen dann in Esra 6, Verse 7 bis 10. Ja, ist leider rechts alles ein bisschen abgeschnitten, aber ich lese euch das vor. Also Esra 6, Verse 7 bis 10. König Darius liest eben diesen, was König Kyros damals erlassen hat und sagt dann darauf, lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Was für ein großer Segen. Was für ein unglaublicher Segen. König Darius gibt sich nicht damit zufrieden, dass der alte Befehl bestätigt wird, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, und obendrauf kriegen sie noch Geld von den Steuern. Sie bekommen Widder, Lämmer als Brandopfer, Weizen, Salz, Wein, Öl täglich nach dem, was die Priester brauchen, um Gott Opfer darzubringen. Was für ein großes Zeugnis. Und König Darius, wie gesagt, war ja auch kein Israelit. Die hatten auch ihre eigenen Götter. Trotzdem benutzt Gott hier wieder jemand anderen, um diesen übergroßen Segen wirklich an die Israeliten auszuschütten. Weil sie diesmal den Ruf gehört haben, trotz Widerstand gehorsam waren, wird dieser Segen ausgeschüttet. Wenn sie da wieder aufgehört hätten, dann wäre der Tempel dort wieder nicht weitergebaut worden. Und zusätzlich hätten sie für ihre Opfer, die sie zu der Zeit, können wir von ausgehen, weil der Altar ja schon gebaut war, hätten sie aus eigener Tasche quasi bezahlen müssen. Und was ich denke, was hier wichtig auch zu erwähnen nochmal ist, ich sage es deshalb, weil es mir selber ganz lange gar nicht so klar war, bis vor kurzem eigentlich, der Tempel selbst ist ja schon ein Segen an das Volk. Gott braucht ja den Tempel nicht. Er braucht ihn ja auch heute nicht, deswegen wir haben ihn ja auch nicht mehr. Gott selber hat den Tempel nicht nötig. Der Tempel, dass die Israeliten den Tempel bauen, ist ein Segen für die Israeliten selber. Das ist ein Geschenk Gottes, ein Ort, an dem sie sich mit Gott versöhnen können und an dem er wohnt, wo seine Gegenwart so groß ist. Und trotzdem, dieser Segen, der dadurch erst möglich wird, dass die Israeliten den Tempel bauen, der wird obendrein nochmal mehr gesegnet, eben durch das, was König Darius ihnen da gibt. Und das ist so wichtig zu verstehen. Gott ist ja der Gott, der uns liebt. Er ist der gute Gott. Er ist der auf unserer Seite ist. Wenn Gott dich ruft, zum Beispiel halt über ein prophetisches Wort oder auf so viele verschiedene Arten, wenn du etwas auf dem Herzen hast, was du tun sollst, dann tut Gott das ja nicht, um dich zu bestrafen oder um zu gucken, ja hier, stellen wir den mal ein bisschen auf die Probe, schauen wir mal, ob der das hinbekommt, damit er daran zerbricht und irgendwie, so ist Gott ja nicht. Gott tut das, um zu segnen. Wenn du ein prophetisches Wort weitergibst, dann ist das einmal ein Segen für dich, weil du daran wachsen kannst. Und wenn es dann tatsächlich etwas von Gott war, weil du sehen kannst, was das bei der anderen Person bewirkt, und du segnest dadurch auch die andere Person. Das wird aber nur möglich, wenn du das weitergibst tatsächlich. Ich möchte auch trotzdem hier noch erwähnen, weil ich schon befürchte, dass es falsch ankommt. Die Errettung hängt da nicht dran. Dass wir errettet sind, das ist nicht Segen, den wir erst durch Gehorsam entgegen Widerstand uns irgendwie erarbeiten müssen. Wir sind, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du errettet. Punkt. Dann bist du ein Kind Gottes. Aber Gott möchte nicht da stehen bleiben. Er möchte uns so viel mehr geben. Er möchte uns so viel mehr geben. Ich möchte da was, ein persönliches Zeugnis auch oder eine persönliche Anekdote vielleicht weitergeben. Bei meiner letzten Predigt, das ist ja meine erste Predigt, die ich hier gehalten habe und die ich tatsächlich überhaupt irgendwo gehalten habe, da ging es um Vergebung. Und dass ich darüber predigen sollte, war mir eigentlich sehr schnell klar. Als ich wusste, dass ich predigen würde, da war mir klar, okay, Vergebung ist das Thema, was ich weitergeben soll. Und ich habe lange, lange mit mir gerungen, ist das wirklich ein gutes Thema für die erste Predigt? Das ist ja schon was, da kann man schnell in Fettnäpfchen treten, da kann man schnell Leute vor den Kopf stoßen. Und dann anderen, ja, will ich nicht lieber irgendwas, was Schönes, was Ermutigendes vielleicht, über die Liebe Gottes meinetwegen, das ist was, da kann man wirklich drin baden in so einer Predigt, da fühlt sich niemand angegriffen, hoffentlich. Aber Paul hat mir auch Mut gemacht und ich habe ihm gesagt, ich möchte, wenn mir das aufs Herz gelegt ist, auch wenn ich denke, dass es eine schlechte Idee ist, möchte ich das trotzdem tun. Dann möchte ich trotzdem darüber predigen. Und vor 2 Monaten, also wirklich lange danach, hat eine ganz alte Freundin, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, hat sich plötzlich bei mir gemeldet, weil sie die Predigt im Internet anscheinend gehört hat. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist. Also sie hat die gehört und hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, du, es gibt da was, ich muss dich um Vergebung bitten für irgendwas, wovon ich keine Ahnung mehr hatte, wovon sie eigentlich redet. Also sie musste mir wirklich nochmal wiedergeben, die Geschichte, was es war. Aber es war natürlich für sie eine Befreiung von diesem Alten, was ihr seit Jahren auf dem Herzen lag, von diesem frei zu werden. Und für mich natürlich auch eine unglaubliche Ermutigung zu sehen, boah, da hat Gott an etwas gewirkt, wovon ich gar keine Ahnung hatte, dass es das überhaupt gibt. Gott ist halt nicht auf unser eigenes Wissen oder auf unsere Fantasie begrenzt. Das ist immer das Schöne. Gottes Segen ist so oft an Dingen, von denen wir keine Vorstellung hatten. Und ich will diese Anekdote gar nicht, ich will die natürlich nicht sagen als, schaut mich an, ich bin gehorsam, ja, Gott segnet mich, toll. Was ich damit sagen will, es gibt so viele Beispiele auch, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich dann eben doch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich da gut genug für bin oder ob das so eine gute Idee ist. Und ich frage mich so ein bisschen im Nachhinein jetzt, was habe ich da verpasst? Was wollte Gott mir damit eigentlich geben? Was für einen Segen habe ich mich damit selber entzogen? Und ich möchte in Zukunft, möchte ich selber daran arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was Gott dann auch alles tun möchte, was er auch bei jedem Einzelnen hier tun möchte, was er bei dir tun möchte. Wenn du bereit bist, eben durch diesen Widerstand hindurch den Ruf zu hören, dran zu halten, im Vertrauen festzuhalten an dem, was er gesagt hat und seinen Segen dann zu empfangen. Vielleicht wollt ihr da mit mir mitmachen, wenn es soweit ist. Ich freue mich jedenfalls drauf. Amen.